jetzt nicht so genau, wie es im Vorlesungsverzeichnis formuliert ist, der künstliche und natürliche Sprache. Im Grunde geht es darum, dass ich Ihnen ein Seminar über Wittgenstein anbieten will, mit Exkursen in verschiedene Richtungen der linguistischen analytischen Philosophie. Das heißt, der Linguistic Turn sozusagen noch einmal zu diskutieren, wo alle über Iconic Turn sprechen. Und übrigens, das könnte und das wird auch ein Thema sein, was war eigentlich der Linguistic Turn und was ist überhaupt die Bedeutung, was könnte sein, diese Bedeutung von diesem Iconic Turn, ja, von dem alle in der Kunstwissenschaft so träumen. Der analoge Charakter der Wortbildung ist ja offensichtlich, aber hat es die gleiche Funktion und so weiter und so fort. Das Thema ist Linguistic Turn und was damit zusammenhängt. Als Leitfaden wird uns dieses Buch dienen, falls Sie das Buch nicht haben, lege ich Ihnen nahe, das Buch auszuleihen und zu erwerben. Das ist Band Nummer 1. Das ist Band Nummer 1 von der achtbändigen Werkausgabe von Wittgenstein im Surkamp Verlag. Und zwar enthält dieser Band im Wesentlichen alles, was wir zunächst einmal brauchen, nämlich Tractatus Logica Philosophicus und philosophische Untersuchungen, auch einige Texte, die dazwischen liegen und der Übergang von einem Buch zu anderem Buch illustrieren. Können Sie bitte zu machen? Ja, danke, Herr Sermet. Heute versuche ich, wie immer, in das Thema einzuführen und anzudeuten, in welche Richtung wir gehen will. Nicht alle, die heute da sind, waren gestern anwesend, aber ich erinnere mich auch selber nicht, ja, was ich damals über das Organisatorische gesagt habe. Also nächste Woche findet diese Veranstaltung nicht statt, weil dann geht die Schule nach Berlin sozusagen, ja. Also am 14. entfällt, am 21. findet statt und am 28. findet statt. Also nur nächste Woche nicht. Na gut, dieser Linguistic Turn, der sich angesetzt hat, Ende des 19., aber vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, immer schon, obwohl man den Ausdruck selbst eher bezieht auf die 60er Jahre, auf die Nachkriegszeit, das heißt auf die Zeit, in der eine Art oder verschiedene Arten linguistischer Philosophie begonnen haben, das ganze philosophische Feld zu dominieren. Dieser Linguistic Turn hat sich eingesetzt an dem Moment, an dem man sich noch einmal die Frage gestellt hat, was tut überhaupt ein Philosoph? Das ist sozusagen ein Effekt einer Selbstreflexion der Philosophie. Und die traditionelle Frage bestand darin, dass der Philosoph denkt. Ja, nicht wahr? Dass der Philosoph denkt. Und nochmal, und das, deswegen besitzt er so etwas wie Bewusstsein zum Beispiel. Also wenn er zum Beispiel die Gegenstände der Außenwelt wahrnimmt und über sie nachdenkt, oder er denkt über sein eigenes Bewusstsein nach, dann ist es das Selbstbewusstsein und so weiter. Das heißt, die Beschreibung der Aktivitäten des Philosophen ging von einem Modell aus, das voraussetzte, dass alles, was sozusagen dass die Aktivität selbst, die dann beschrieben wird und so weiter, dass diese Aktivität selbst ist etwas, was im Inneren des Philosophen stattfindet. Und dieses Modell wurde sicherlich übertragen auf jeden einzelnen Menschen, ja, das ist klar. Das heißt, jeder einzelne Mensch hat so etwas wie Bewusstsein, Selbstbewusstsein, nimmt die Dinge wahr, konzeptualisiert sich in einer oder anderen Weise und denkt darüber nach, wie er das tut. Ja. Explizit oder nicht explizit. Ja. Das heißt, dieses philosophische Modell dessen, was im Inneren eines Menschen passiert und wie sozusagen das Verhältnis des Einzelnen zur Außenwelt, zu sich selbst gestaltet, dieses grundsätzliche Modell war zwar ausgearbeitet worden in der Geschichte und durch die Geschichte der Philosophie, aber eigentlich zugeschrieben worden jedem einzelnen Menschen. Nur der Unterschied zwischen Philosophen und normalen Menschen bestand traditionelle Auffassung darin, dass der normale Mensch das sozusagen dessen nicht bewusst war, dass er ein Bewusstsein hat oder ein Selbstbewusstsein hat, also dieser ganze Mechanismus zwar im Gange hielt, aber darüber nicht Rechnung abgeben sollte, wäre er dann abgefahren. Das dauerte und dauerte und dauerte, und der Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung haben wir abgehandelt im letzten Semester. Dieser Höhepunkt ist sicherlich die Philosophie von Husserl. Ja? Die Philosophie von Husserl ist der Höhepunkt und auch gleichzeitig der Abschlussphase dieser Entwicklung der Philosophie als Reflexion über das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein, die Interaktion zwischen verschiedenen Bewusstsein, die Interaktion zwischen Selbstbewusstsein, Verhältnis zwischen Selbstbewusstsein und Bewusstsein, Verhältnis zwischen der Seele, also Selbstbewusstsein plus Bewusstsein zu der Außenwelt, also alle diese philosophische Konstellationen, die entstanden sind in der platonischen Zeit, noch im alten Griechenland, und sozusagen geklärt waren, geklärt waren, geklärt waren, geklärt waren, bis sie eine fast endgültige und unübertroffene Klärung bekommen haben bei Husserl, und das haben wir im letzten Semester gemacht, und deswegen wollte ich in diesem Semester einen Sprung machen zu einem neuen Paradigma, und dieses neue Paradigma beginnt schon parallel oder sogar früher, ja sicherlich, als Husserl seine Untersuchungen begonnen hat oder parallel dazu, und die Verschiebung bestand in der Änderung der grundsätzlichen Antwort auf die grundsätzliche Frage, was tut ein Philosoph? Die Antwort, die neue Philosophie gibt, ist, er denkt nicht, sondern er spricht oder schreibt. Das heißt, der Philosoph praktiziert eine gewisse Benutzung der Sprache, eine spezifische Benutzung der Sprache. Er tut das und alle anderen auch wiederum. Ja. Das heißt, kein Mensch denkt, so etwas wie ein Denkprozess, so etwas wie ein Bewusstsein, so etwas wie ein Selbstbewusstsein, sind Illusionen und Fiktionen, so etwas hat man nicht. Ja? So etwas hat man nicht aus einem sehr einfachen Grund. Ja? So etwas kann man nicht beobachten. stellt sich die Frage, nämlich, naja, wie kann man tatsächlich feststellen, dass der Mensch so etwas tut, wie denkt? Man kann den Menschen sezieren, ja, man kann sein Gehirn untersuchen und so weiter und so fort. So wie ein Denkprozess kann man dort nicht finden. So wie eine Seele, Bewusstsein, Selbstbewusstsein kann man dort nicht finden. Also irgendwie hatte man zunehmend das Gefühl, dass diese ganze Geistesreich, ja, das die Philosophie aufgebaut hat, im Inneren des Menschen nichts anderes ist als die Fortsetzung einer Gespensterwelt, die man sozusagen in den früheren Zeiten auch in der Außenwelt vermutet hat. Ja. Das heißt, in der Außenwelt hatte man auch lange Zeit vermutet verschiedene Götter und Geister und Gespenster und Kräfte und Einhörner und Nymphen und alle sonstige interessante Erscheinungen, die man beim näheren Hinsehen nicht finden konnte. Ja? Und man hat sie sozusagen ausgetrieben und irgendwie hat man gesagt, Nymphe kann man nicht finden, also gibt sie nicht. Aber die sind irgendwie stecken geblieben im Menschen. Ja? Sozusagen die ganze Philosophie ist sozusagen ein im Dunkeln, ja, so wie wenn man eine Wohnung aufräumt, aber es gibt so eine Kammer, ja, nicht wahr, eine dunkle Kammer, wo man einfach keine Lust, keine Zeit hat, sozusagen dahin zu gehen und dort so richtig aufzuräumen. Ja. Und man sozusagen hat alle Nymphen und Einhörner und Götter und so, sondern weggewischt sozusagen aus dem Wohnzimmer oder Badezimmer. Aber irgendwie in diesem Abstellraum halten sie sich immer noch auf. Ja. Und so irgendwann hat man sozusagen diese ganze das menschliche Innere, ja, das Innenleben, ja, das im Dunkeln stattfindet, das war so eine Abstellraum, ja, in dem der ganze Kram sozusagen der früheren Zeiten abgestellt worden war. Übrigens eine grundsätzliche Einsicht, eine grundsätzliche Veränderung der Einstellung zu dieser dunklen Kammer, die zu zwei grundsätzlichen Folgen geführt hat im Denken des 20. Jahrhunderts. Nämlich, auf der einen Seite hat man gesagt, aha, eine dunkle Kammer, ein Abstellraum. Na gut, dann stecken wir alles dorthin rein, was wir sonst nicht mehr gebrauchen können. Zum Beispiel Libido. Zum Beispiel sadistische, masochistische und sonstige libidinöse Triebe. Zum Beispiel irgendwelche obskuren, meditativen und sonstige Praktiken. Das heißt, Psychoanalyse und das alles kann sozusagen unter Umständen verstanden werden als eine weitere sozusagen Abstelltätigkeit. Ja? Diese dunkle Kammer wurde dann gefüllt, nicht mehr nur mit Selbstbewusstsein, Bewusstsein, sondern und Unbewussten, Unterbewussten und der ganze Kram, ja, das sonst in die Wohnung nicht hineingepasst hat. Ganze Mythologie, ja, wie Jung das gemacht hat und alles dahin. Ja? Alles ins Innere. Alles ins Bewusste, alles in der psychischen Dynamik. Ja, und weiter. Auf der anderen Seite entstand das Projekt, diese Abstellung aufzuräumen. Und mit diesem Projekt sozusagen beschäftigen wir uns jetzt. Das heißt, wirklich zu klären, was der Philosoph oder der Mensch im Allgemeinen tut, wenn er denkt, dass er denkt. Also die Antwort war, wie gesagt, er beschäftigt sich mit der Sprache, das heißt, er sagt etwas oder schreibt etwas zu den anderen oder zu sich selbst. Wenn er das zu den anderen sagt, dann identifizieren wir diese Sprache als eine innerweltliche Tätigkeit, die es außerhalb seines Selbst stattfindet, wie ich zum Beispiel jetzt tue, das ist sozusagen ein Ereignis in der Welt. Aber wenn ich das Gleiche zu sich selbst sage, dann entsteht der Eindruck, dass dieses zu sich selbst sagen so etwas ist wie eine innere Tätigkeit des Bewusstseins oder Selbstbewusstseins. Ja? Und so entsteht eine merkwürdige sozusagen Diskrepanz zwischen Beschreibung meiner Tätigkeit im Außen und meiner Tätigkeit im Inneren. Wenn ich zum Beispiel sage, dieser Tisch ist weiß, dann fragt man sich, warum habe ich das gesagt? Die Antwort ist, weil ich das denke. Ich denke, dass der Tisch ist weiß und deswegen sage ich das. Ja? Aber wenn man mich fragt, aber was denkst du, wenn du sagst, dass der Tisch ist weiß? Das Einzige, was ich antworten kann, ich denke, dass der Tisch ist weiß. Das heißt, ich denke und kann nichts anderes denken, als ich sage. Ich sage es aber zu mir selbst. Das bedeutet aber, dass das, was ich denke, nicht eine Ursache oder Ursprung dessen geben kann, was ich nach außen sage. Ist der Tisch weiß, dann ist der Tisch weiß als eine Aussage in der Außenwelt, ist es auch Aussage in einer Innenwelt, da gibt es ja keinen Unterschied. Man kann nicht sagen, ich sage, der Tisch ist weiß, weil ich es denke, weil ich denke das, weil ich das sage. Es ist ein Verhältnis, das keine Privilegierung des Inneren, des Innenlebens zulässt. Und so hat man Folgendes gesagt. Man hat gesagt, gut, das, was man tut, ist nicht Denken, passiert nicht im Geist oder im Bewusstsein, im Selbstbewusstsein, sondern passiert allein in der Sprache. Und das bedeutet, die Aufgabe der Klärung, das ist die philosophische Aufgabe schlechthin, die Aufgabe der Klärung muss verstanden werden als die Klärung der Sprache und nicht die Klärung des Bewusstseins. Ja. Also die klassische philosophische Aufgabe wurde verstanden als Aufklärung über sein eigenes Denken. Ja. Dass man sozusagen klar denkt. Nun, nach dem linguistischen Turn, also nach der Veränderung der Bestimmung dessen, was der Mensch tut, wurde gesagt, was du denkst, ist ja völlig egal. Ja? Wichtig ist, was du sagst, ja? Weil du denkst eigentlich nicht. Ja? Das ist eine, von Anfang an eine Verirrung. Die Klärung also soll sich nicht beziehen auf das Denken oder Selbstvergewisserung oder Selbstbewusstsein oder was auch immer, sondern die Klärung muss sich beziehen auf einen bestimmten Gegenstand, mit dem du operierst, und dieser Gegenstand ist die Sprache. Das heißt, die Sprache als Sprache muss geklärt werden. Ja, die muss sozusagen durchleuchtet werden, sie muss organisiert werden, auf Art und Weise, dass sie transparent wird. Weil an dem Moment, an dem man diese Verschiebung vornimmt, stellt man gleichzeitig fest, die Sprache ist generell obskur. Wenn ich etwas sage innerhalb der Umgangssprache, in der ich mich ja halt ausdrücke, wie jeder andere, dann kommt immer die Frage, was meinst du eigentlich damit? Ja? Die kommt ja notwendigerweise, zum Beispiel, ich sage, dieser Tisch ist weiß. Ja. Und da kommt jemand und sagt, ja, wirklich, was meinst du eigentlich unter dem Tisch? Der Tisch ist so ein Dinker, so eine Form mit vier Beinen. So, ja, wirklich. Aber ist zum Beispiel ein Kuh auch ein Tisch? Nee. Aber hat auch so eine Form mit vier Beinen? Ja. Nee, das ist sozusagen ein künstliches Objekt, eine geometrische Form. Ja, wirklich, alle Tische sind geometrische Formen. Kann man nicht so einen Tisch vorstellen, dass wie eine Kuh aussieht, ist immer noch Tisch. Ja. Und so weiter. Also irgendwie ist es nicht klar, was ich meine. Was heißt, was ich meine? Ich meine ja gar nicht. Sondern ich gebrauche eine Sprache, ich gebrauche das Wort Tisch, aber es ist leicht zu zeigen, dass ich eigentlich nicht weiß, wovon ich spreche. Und dann weiß. Was heißt weiß? Ist das weiß? Ist das weiß? Beide sind weiß, aber doch dieser Tisch ist nicht so weiß, wie dieser Tisch so weiß. Okay. Dann die Frage ist, was heißt, ist dieser Tisch ist weiß? Ja. Dieser Tisch ist weiß, aber ist dieser Tisch überhaupt? Das heißt, ist dieser Tisch ein Gegenstand in der Welt oder zum Beispiel meine Einbildung? So dass es zum Beispiel kein Tisch ist, sondern eine nächtliche Vision, ja, die mir als weiß präsentiert. Aber dieser Tisch ist zwar weiß, aber dieser Tisch ist nicht. Das heißt, ist nicht in der Welt, ist nur weiß, aber ist nicht. Ja. Das heißt, in diesem Satz, Tisch ist weiß, alles ist problematisch. Tisch ist problematisch, ist es problematisch, weiß ist problematisch. Und wenn ich jetzt beginne, mich zu fragen, was meine ich damit, dann sozusagen kann ich diese Frage nicht beantworten, weil ich gefangen bin in einer Sprache und die Sprache selbst, die ich benutze, ist unklar. Und so war der Vorwurf der früheren Autoren wie Carnap, also der Begründer des Wiener Kreises, Ende des 19. Jahrhunderts auf der einen Seite und Bertrand Russell, der Begründer der analytischen Philosophie in England, zu ungefähr der gleichen Zeit auf der anderen Seite, an die klassische Philosophie, dass sie eine Klärung dort betrieben hat, wo diese Klärung weder möglich noch nötig ist. Ja. Weil was auch immer man denkt, was auch immer man sich vorstellt, seine Gedanken so klar und seine Vorstellungen so klar. Was er eigentlich tut, ist, dass er das spricht. Und die Sprache selbst ist aber unklar. Was er an dieser Klärung in sich selbst gewonnen hat, das verliert er beim Sprechen, oder vielmehr war diese Klärung von Anfang an eine Illusion. Das heißt, bis man nicht klärt, was ein Tisch ist, was es weiß zu sein bedeutet und was überhaupt es bedeutet zu sein, ja, in der Sprache, kann man nicht sagen, ich habe einen klaren Gedanken, der Tisch ist weiß. Ja? Weil dieser klare Gedanke ist eine Illusion einer Klarheit. Ja? Das ist ein Vorwurf gegen etwa Husserl. Es scheint eine Evidenz und klarer Gedanke zu sein, aber diese Klarheit verdeckt die Tatsache, dass der Satz selbst völlig unklar ist, weil es nicht klar ist, auf welche Weise dieser Satz im Ganzen der Sprache funktioniert. Daraus entsteht das Projekt einer Klärung der Sprache selbst, also Klärung dessen, was der Tisch ist, Klärung dessen, was es bedeutet, weiß zu sein, Klärung dessen, was es bedeutet, zu sein. Ja, in der Sprache. Völlig unabhängig davon, was jemand de facto denkt oder denken kann in Bezug auf diese Worte, sagen wir so zumindest. Nun, diese grundsätzliche Linguistik-Term, also die Übertragung der Problematik der Klärung von dem Selbstbewusstsein auf die Sprache, als Voraussetzung der Bildung dieses Selbstbewusstseins, diese Linguistik-Term hat zwei verschiedene Varianten angenommen und die sind inzwischen so vermischt und übersichtlich geworden, dass es sich auch lohnt, zunächst einmal als Einführung anzudeuten, wo der grundsätzliche Unterschied liegt. Das ist sozusagen die kontinentale Sprachphilosophie und das ist die angelsächsische Sprachphilosophie. Bei der kontinentalen Sprachphilosophie ist es so, dass man sozusagen inkonsequent war, muss man gleich sagen. Ja, man war in der Fragestellung inkonsequent. Das heißt, man hat im Grunde bei der Entwicklung der Sprachphilosophie die Frage nach der eine hermeneutische Frage gestellt. Das heißt, man hat gestellt die Frage danach, was der Mensch denkt doch letztendlich. Ja? Wenn ich etwas höre, was mir gesagt wird, dann ist das Modell eine folgende. Dieses Modell kann man schon am Anfang des 20. Jahrhunderts in vielen linguistischen oder sprachphilosophischen Traktaten in Kontinentaleuropa, in Frankreich und in Deutschland finden. Sozusagen der Ursprungsbild ist folgender. Es ist immer so ein Schema, kann man bei allen finden. Sender, Empfänger, Mitteiler. Ja, so Grundfigur einer Information. Ja, das heißt, die Sprache wird verstanden als eine Informationsübertragung. Ich habe eine gewisse Information, ich bin Sender dieser Information, ich kodiere diese Information. Sprache ist ein Code. Ist ein Code, der so ungefähr funktioniert, und das ist das Beispiel, das fast alle benutzen, Begründer der europäischen linguistischen Philosophie, das benutzt Jakobson, das benutzt Saussure. Funktioniert wie Verkehrszeichen. Ja. Das heißt, grün bedeutet, dass ich fahren darf, und rot bedeutet, dass ich nicht fahren darf. Das heißt, derjenige, der dieses System installiert hat, hat eine Intention. Also irgendwann darf man fahren, irgendwann darf man nicht fahren. Diese Intention hat er kodiert in einem Code, das aus zwei Zeichen besteht, grün und rot. Und hat diese Intention mitgeteilt, so dass jeder Fahrer, wenn er diese Zeichen sieht, weiß, ob er fahren soll oder nicht fahren soll. So funktioniert die Sprache. Ja, das heißt, ich habe eine Intention, ich kodiere diese Intention durch einen Code. Code ist ziemlich kompliziert. Das ist halt die Sprache selbst, die Sprache insgesamt ist ein Code. Ich kodiere das, was ich sagen will, und übertrage das demjenigen, der Empfänger ist, diese Information, der diese Sprache beherrscht und versteht, was ich eigentlich meine. Das heißt, Kontinentalphilosophie geht von einem kommunikativen Akt der Informationsübertragung aus und stellt sich die eigentlich hermeneutische Frage danach, was eigentlich gemeint worden war, was eigentlich Intention war, die durch einen Code kodiert worden ist. Es ist eine Frage, die verankert ist, sicherlich in der hermeneutischen Philosophie des 19. Jahrhunderts. Ja. In der Kulturphilosophie von Dilthey und so weiter und so fort. Also die Frage ist, was haben Griechen eigentlich gemeint? Was haben Azteken eigentlich gemeint? Was haben alte Chinesen eigentlich gemeint? Was hat meine Frau eigentlich gemeint? Was haben sozusagen meine Kinder eigentlich gemeint? Und die Frage im Endeffekt, was meine ich ja eigentlich? So. Diese Frage, was haben sie alle gemeint und wie übertragen die das, was sie gemeint haben, der anderen, sozusagen der Schlüssel für diese Beantwortung dieser Frage besteht unter diesen Beziehungen, unter diesen Voraussetzungen im Beherrschen des Codierungssystems. Also, wenn ich eine Sprache beherrsche, das bedeutet, dass ich eine gewisse Transparenz erreiche, die mir erlaubt, diese Mitteilungen adäquat zu dekodieren. Zum Beispiel, wenn ich mich frage, was haben die alten Griechen eigentlich gemeint, dann beginne ich mich zu befreien von allen möglichen Übertragungen, Überlegungen, Kommentaren und so weiter. Ich vertiefe mich in die Lebenswelt der Griechen. Ja. Ich frage mich, wie sie sozusagen ihr Leben arrangiert haben, wie sie ihre Sitten arrangiert haben, wie das Codesystem damals funktioniert, was war damals die Religion und so weiter. Ich stelle zum Beispiel die Texte von Sokrates oder eben Plato und so weiter in einen ursprünglichen Kontext. Ich frage nach dem ursprünglichen Code und ich beantworte diese Frage dadurch, dass ich diesen Code dann benutze, um diese ursprüngliche Mitteilung zu rekonstruieren. Ja. Eine Vollendung und vollendete Parodie auf dieses Verfahren lieferte später Heidegger. Ja. Deswegen ist es sozusagen immer empfehlenswert zu lesen, weil er sagt, im ursprünglichen Kontext bedeutet das, was Physis ist, keine Physik, sondern Offenbarung des Unverborgenen in der Licht und der Science, ja, und so weiter und so fort. Das heißt etwas, was man wirklich gar nicht versteht. Das heißt, und nicht verstehen kann und eigentlich nicht gemeint ist, dass das zu verstehen ist und gemeint ist, um zu zeigen, dass man sozusagen kollabiert mit dem Verstehen. Das heißt, wir haben ein Programm, das ein Programm der Klärung. Dieses Programm der Klärung hat eine sehr wichtige Voraussetzung. Eine Voraussetzung, die so instinktiv dabei sozusagen eine, so instinktiv mitspielt, dass man fast nicht versteht, dass es eine Voraussetzung ist. Die Voraussetzung besteht darin, dass wenn man etwas sagt, meint man wirklich dabei irgendetwas. Ja. Eine sehr klassische, in der Tat eine sehr klassische Voraussetzung. Das heißt, wenn ich die analytische Philosophie oder linguistische Philosophie betreibe, in dem Sinne, in dem ich hier gerade beschrieben habe, nach wie vor setze ich voraus so etwas wie Bewusstsein und Unbewusstsein Selbstbewusstsein beziehungsweise auch das Unbewusste, das Unterbewusste, die ja als Mitteilungsinstanz fungieren. Das heißt, jemand hat etwas gemeint und dann gesagt. Die Frage ist, wie kann ich ja überhaupt überprüfen? Wie kann ich überprüfen, dass diese Mitteilung dem, was gemeint ist, identisch ist. Ich kann diesen Menschen nicht sezieren. Ich kann diesen Menschen keine Tortur unterziehen, was die beste Lösung wäre. Ja. Und ich kann überhaupt nicht ihn dazu zwingen, Preis zu geben. Und wenn er auch Preis gibt, gibt er das Preis auch in der Sprache. Das heißt, alles, was er sagt, steht unter Brechen sozusagen vorbedacht. Was er eigentlich meint. Die Voraussetzung ist aber, er meint immer irgendetwas. Das heißt, wenn Griechen sagen Physis, dann meinen sie irgendetwas dabei. Ja? Es ist nur die Frage, was sie dabei gemeint haben. Ja? Eben Offenbarung des Unverborgenen und so weiter. Dieses Informationsmodell oder Kommunikationsmodell der Sprache hat in seiner Entwicklung zu Derrida geführt, praktisch, ja, zu der Konstruktion. Das heißt, dieses Projekt, den Code der Sprache absolut transparent zu machen, damit jede Mitteilung entschifferbar wäre, kulminiert bei Lévi-Strauss und klassischem Strukturalismus Ende 50er, Anfang der 60er Jahre in Frankreich mit tatsächlichem Anspruch, alle primäre, das heißt die Sprache, und sekundäre semiotische Systeme, das heißt semiotische Systeme, das heißt die Kultur, die Literatur, die Kunst und so weiter, als Code zu erfassen, zu beschreiben und auf diese Weise transparent zu machen, so dass die Mitteilung gesichert werden kann. Dieses Programm kollabiert mit schon beim späten Roland Barthes, schon relativ früh im Rahmen der Untersuchung von Terkelia, der Zeitschrift Terkel, wo Derrida ein junger Mitarbeiter war damals. Und irgendwann sozusagen wird begraben von Derrida, der eben zeigt, überzeugend oder nicht, dass man diesen Code nicht beschreiben kann. Man kann diesen Code nicht beschreiben aus einem sehr einfachen Grund. Und ich muss schon vorher sagen, dieses Argument übernimmt er vor Wittgenstein, vor später. Aus einem ganz einfachen Grund, dass die Sprache, in der wir eine Sprache und einen Code untersuchen, auch ein Teil dieses Codes ist. Das heißt, das ganze Projekt kollabiert am Begriff der Metasprache. Es ist nämlich Folgendes, dass an dem Moment, an dem ich beginne, die Systeme der Kodierung inklusive der natürlichen Sprache als ein System der Kodierung unter vielen anderen zu beschreiben und zu analysieren, brauche ich ein Instrumentarium, um diese Analyse durchzuführen. Dieses Instrumentarium kann nicht anders sein als wiederum die Sprache, weil ich kann diese Untersuchung nur in der Sprache vollziehen. Ich sage zum Beispiel, das ist der Sender, das ist der Empfänger, das ist die Mitteilung, das ist das Zeichen, das ist die Bedeutung, das ist das und jenes. Dann werde ich gefragt, was ist eigentlich Sender, was ist eigentlich Empfänger, was ist eigentlich Bedeutung. Ich kann nicht sagen, das ist das, was es immer war. Ja? Weil dann bin ich ja zurück verwiesen auf die Sprache, die ich eigentlich analysieren soll. Also muss ich Folgendes machen. Ich muss sagen, ja, jetzt erkläre ich mal. Ich mache nämlich eine Meta-Metasprache. In dieser Meta-Metasprache erzähle ich Ihnen, was eigentlich Sender bedeutet, was Empfänger bedeutet und was Mitteilung bedeutet in der Metasprache Nummer 1, die ich benutze, um die Objektsprache, also Objektsprache, die ich untersuchen will, als Kodifikationssystem, zu klären. Also, der Sender ist der sendet, und zwar, das ist die Metasprache Nummer 2. Aha, das ist ja wunderbar. Also, Sie haben so Begriffe eingeführt, Signifikant und Zeichen und Sinn und Referent. Das ist sehr interessant. Und was meinen Sie eigentlich darunter? Ah ja, gut. Dann führe ich hier die Metasprache Nummer 3, in der ich kann und so weiter. Das kann man sehr gut sozusagen bei unreflektierten und zusammengebastelten sozusagen Denksystemen vollziehen, wie zum Beispiel Systemtheorie von Luhmann. Ja? Sozusagen die Leute, die keine philosophische Schulung haben, die werden mit dieser Problematik einfach im Verlauf des Lebens sozusagen befasst. Und da kommt der Beobachter der ersten Ordnung, ein Junge wird auch auf der Beobachter der zweiten Ordnung, dann am Ende des Tages der dritten Ordnung und schon deutet sich die vierte Ordnung an und da stirbt man schon. Ja. Allerdings, jetzt Spezialisten und Systemtheorie sagen, dass Luhmann in seinen Briefen vor dem Tod ja angedeutet hat, die Möglichkeit der Beobachter der vierten Ordnung. Wenn er aber die klassische sozusagen Texte gelesen hat aus einer gewissen Zeit, dann musste er feststellen, dass es Ordnung nicht bei vierten enden kann, sondern endet nie, sondern es die Prozess der Aufbauung der Metasprache geht in das Unendliche und dieses Gehen in das Unendliche wird beschrieben vom zweiten Theorem von Russell, nämlich wenn ich zum Beispiel eine Menge habe, eine Menge, die zum Beispiel eine Sprache ausmacht, eine Menge der Worte, dann habe ich eine andere Menge, in der diese Menge als Element ist und eine andere Menge und so weiter und so fort, dann kann ich die Frage stellen nach der Menge aller Mengen. Und diese Menge aller Mengen kann ich die Frage stellen, ob diese Menge aller Mengen sich selbst enthält oder nicht. Es ist offensichtlich, dass sie muss sich selbst enthalten, weil sie die Menge aller Mengen ist und sie ist eine Menge, also muss sie selbst enthalten. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, sie kann sich nicht enthalten, weil sonst zerfällt sie. Ja, sie kann sich nicht enthalten, sie kann sich nicht Element seiner selbst sein. Ihre selbst sein. Und so kollabiert dieser Meta-Vorgang, der Aufbau über Aufbau über Aufbau. Nun, hat es einmal kollabiert, müssen wir zum Schluss kommen, dass wir die Horizontale der Sprache nie mehr verlassen. Das heißt, wir können keine Etage über die Sprache aufbauen, keine Etage, von der aus wir die Sprache von oben beobachten können. Ist es so, müssen wir uns mit der Feststellung begnügen, dass die Sprache wie generell oder tendenziell zumindest jedes Kodierungssystem undurchsichtig ist, obskur. Insofern, dass wir sozusagen uns nicht in die Position versetzen können eines Überblicks und einer Klärung dieses Codesystems. So am Ende sagt Derrida im Grunde, derjenige, der irgendetwas sagt, sagt immer nicht das, was er meint, weil er sagt nicht, was er meint, sondern er sagt, was die Sprache ihm zu sagen erlaubt, was die Kodifizierungssystem der Sprache eigentlich überträgt. Das heißt, zum Empfänger kommt irgendetwas, was mit dem Sender nichts zu tun hat, sondern Effekt ist eine Sprachfunktion. Es ist, wenn ich spreche, kann man so, es gibt solche Geräte, ja, die irgendwie nicht arbeiten, wenn man ihnen nicht einen Tritt gibt. Ja. Wissen, das ist so Waschmaschine oder so. Man muss ja so anstoßen, dann beginnt sich immer etwas zu tun, oder zumindest Kopf. Aber kann man sagen, dieser Tritt, ja, das, was diese Maschine macht, sozusagen überträgt die Bedeutung dieses Tritts. Ja, nein. Die macht irgendetwas, wofür sie da ist, wobei es nicht klar ist, was es eigentlich sein soll. So, wenn ich je etwas tue, ich gebe der Sprache einen Tritt. Ja? Ich mache etwas mit der Sprache, ich aktiviere sie. Aber was diese Sprache, die ich durch meine Intervention aktiviert habe, was diese Sprache dann der Empfänger übermittelt, hat mit meiner Intention, mit meiner ursprünglichen Tritte nichts zu tun, sondern mit den inneren Prozessen, die in dieser Sprache ablaufen. Und diese inneren Prozesse kann ich nicht klären. Das heißt, die Funktion der Philosophie besteht im Wesentlichen darin, das Missverständnis, mit dem Missverständnis aufzuräumen, dass ich irgendetwas überhaupt übertragen kann. Also Dekonstruktion ist sozusagen ein Kampf gegen die naturalistische oder naive Voraussetzung, dass ich etwas übermitteln kann. Im Grunde kommt also wiederum Derrida auf eine Figur, die allerdings von Anfang an klar war. Dieser ganze Weg oder Umweg war im Grunde überflüssig. Denn von Anfang an, wie gesagt, war es klar, dass wir kein Kriterium des Vergleichs haben zwischen dem Mitteilen dessen, was einer denkt, und der Mitteilung selbst. Das war der Anfang des Linguistik-Turns im Grunde, dass man diesen Vergleich nicht anstellen kann. Und sozusagen am Ende dieser Entwicklung stellen wir wieder fest, dass der Versuch, durch einen großen Umweg, diesen Vergleich anzustellen, wie wiederum scheitert. Der ganze dieser europäische Kontinentalphilosophie, der ganze europäische Linguistik-Term von Saussure bis Derrida werden allerdings, wie Sie wissen, in angelsächsischer Philosophie als Philosophie überhaupt nicht rezipiert. Man meint nicht, dass es überhaupt eine Philosophie ist, sondern sie werden verwiesen im Department of Comparative Literature. Das heißt, sie werden gesehen als literarische Betätigungen und nicht als philosophische Praxis. Viele empören sich darüber, dafür gibt es aber einen tiefen Grund. Und ich möchte sozusagen jetzt diesen Grund irgendwie klären. Das ist etwas, was man sozusagen ganz klar einsehen muss am Anfang der ganzen Diskussion, um zu verstehen, dass warum und inwiefern der angelsächsische Philosophie, mit der wir jetzt beschäftigen werden, an einigen Beispielen, warum sie einen völlig anderen Weg genommen haben als die kontinentale. Angelsächsische Philosophie, die ihren Ursprung nimmt, weil, wie gesagt, es ist eine Kombination von Überlegungen der Wiener Kreises unter Carnap und Flick auf der einen Seite und Kreises um Bertrand Russell. Operiert unter einer Voraussetzung, die für beide Kreise bei allen Unterschieden in der philosophischen Praxis sozusagen gemeinsam war. Diese Voraussetzung sozusagen markiert die Differenz der kontinentalen Denken. Nämlich, es ist ein grundsätzlicher Unterschied in dem Verständnis dessen, was ein Sinn der Sprache ist. Was ist der Sinn der Sprache? Der Sinn der Sprache ist für die kontinentale Philosophie immer noch das, was man denkt, wenn man spricht, wie gesagt. Deswegen wird auch Dekonstruktion, Baudrillard und so weiter als Sinnverlust identifiziert. Also an dem Moment, an dem man diese Intention nicht mehr festlegen soll, sagt man, die Sprache hat ihren Sinn verloren, sie ist sinnlos geworden, sie ist geworden nur eine Ansammlung der Signifikanten ohne Signifikat. Signifikanten werden flattieren, sind verschwindend und so weiter. Wir kennen diese ganze postmoderne Diskurs. Das heißt, der Sinn ist Intention. Für die amerikanische Philosophie, der Ausgangspunkt für die Ermittlung des Sinns eines Satzes, ich beginne jetzt mit Satz, das ist wichtig, eines Satzes, ist das Verhältnis dieses Satzes zu Außenwirklichkeit. Das heißt, der Satz wird nicht danach gefragt, in welchem Verhältnis dieses Satz steht zu dem, was jemand gemeint hat, sondern die ursprüngliche Frage, in welchem Verhältnis dieser Satz steht zu einem objektiven, feststellbaren Sachverhalt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, der Tisch ist weiß, dann der Sinn, dann sozusagen dieser Satz bezieht sich nicht auf meine Mitteilung, nicht auf die Tatsache, dass ich das sagen will und sage, sondern dieser Satz bezieht sich auf die Tatsache, dass der Tisch hier tatsächlich steht und tatsächlich weiß ist. Was ist der Sinn der Sache? Was ist der Sinn dieses Satzes? Sowohl bei Russell wie auch bei Carnap, das heißt bei beiden Kreisen, der Sinn des Satzes ist der Modus und Vorgang, der gewährleistet den Vergleich zwischen Satz und Tatbestand. Das heißt, die Verifikationsverfahren. Der Sinn eines Satzes wird als Verifikationsverfahren definiert. Das heißt, wenn ich sage, dieser Tisch ist weiß, der Sinn meines Satzes besteht in dem Verifikationsverfahren, das heißt, in dem Modus, in dem festgestellt wird, ob dieser Tisch tatsächlich weiß ist oder nicht. Das heißt, der Sinn eines Satzes wird, wie Carnap sagt, oder und in einer anderen Form, dann später Russell, in seinem Verhältnis zur Wahrheit. Der Sinn eines Satzes ist nicht Verhältnis zur Intention, also kein subjektives Verhältnis, sondern allein das Verhältnis des Satzes zu objektiven Tatbestand, zu objektiven Wahrheit. Das heißt, die Feststellbarkeit der Wahrheit bestimmt den Sinn. Der Sinn ist Verifikationsverfahren. Das bedeutet Folgendes. Wenn ich sage, in diesem Raum es steht ein Tisch und Tisch ist weiß. Ich gebe an, eine Anweisung indirekt, wie man das überprüfen kann. Man tritt in ein Zimmer, man sieht diesen Tisch und dann kann man sagen, dieser Tisch ist weiß oder dieser Tisch ist nicht weiß. Es ist ein Verifikationsverfahren ist da, deswegen ist dieser Satz sinnvoll. Nehmen wir aber einen Satz auf dieser Wiese befindet sich ein Einhorn. Der Russell würde sagen, dieser Satz hat keinen Sinn. Dieser Satz ist deswegen hat keinen Sinn, weil es so ein Wesen wie Einhorn nicht gibt. Und da dieses Wesen als Einhorn nicht gibt, gibt es auch keine Möglichkeit, zu überprüfen, ob der Einhorn in der Tat sich auf dieser Wiese befindet oder befindet sich nicht. Das heißt, der Sinn, der Satz ist der Einhorn. Der Satz zum Beispiel, das Sein wird durch das Seiende sowohl offenbart wie auch verdeckt. Er gibt keinen Sinn, weil wir wissen nicht, was das Sein im Ganzen ist, wir wissen nicht, was das Sein ist, wir wissen nicht, was dich offenbar heißt und so weiter. Deswegen hat es überhaupt keinen Sinn. Wir haben kein Verfahren, das uns erlaubt, zu überprüfen, ob diese Aussage wahr ist oder falsch. Und haben wir ein solches Verfahren nicht, können wir nicht sagen, dass dieser Satz einen Sinn hat. Dieser Satz ist unsinnig oder sinnlos. Es ist weder falsch noch wahr. Und kann weder falsch noch wahr sein. Und so sagten beide Autoren, und das ist ein Bruch mit einer gewissen Tradition, dass die meisten Sätze einfach sinnlos sind. Die meisten Sätze, die wir aussprechen, sind sinnlos, weil sie nicht der Art sind, dass man über ein Verfahren verfügt, das feststellen könnte, sogar eventuell, sogar abstrakt, sogar als Möglichkeit feststellen könnte, dass diese Aussage wahr ist oder falsch. Sinnvolle Sätze sind nur diejenigen, bei denen wir über dieses Verfahren zumindest tendenziell verfügen. Wenn wir über dieses Verfahren nicht verfügen, sind es sinnlose Sätze. Als sinnlose Sätze gehören sie gar nicht in die Philosophie, sondern sie dürfen nicht mehr gebraucht werden. Ja? Sie können nur gebraucht werden in einer literarischen Sprache. Das heißt, es ist schon ein sinnvoller Satz, dass, wenn man sagt, der Mystiker so und so hat ein Einhorn auf der Wiese gesehen. Da kann man tatsächlich überprüfen. Ja, aber wie kann man das überprüfen? Das kann man nicht überprüfen, zum Beispiel, indem man tatsächlich sein Gehirn analysiert und zeigt, ob er diesen Sinneseindruck von einem Einhorn vorhanden ist oder nicht. Man kann nur feststellen, dass er das gesagt hat. Oder geschrieben hat. Ja? Das sind geschrieben. Es sind sogenannte intentionale Sätze. Intentionale Sätze sind alle, die beginnen mit ich meine, es könnte sein, es wird vielleicht irgendwann geschehen und so weiter und so fort. Wie diese Sätze korrekt philosophisch im Sinne von Russellscher Schule oder Spätwittgensteinscher Schule analysiert werden, darüber werden wir noch reden. Es gibt eine elegante Theorie, wie man mit sogenannten intentionalen Sätzen so umgeht, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen doch einen Sinn bekommen. Aber zunächst einmal macht man das auf Art und Weise, die die Grundvoraussetzung der philosophischen Diskurses, der linguistischen Philosophie nicht in Frage stellt. Und diese Grundvoraussetzung besteht darin, dass man nicht sagen kann, und darin unterscheidet sich anglosächsische Philosophie grundsätzlich von europäischer, man darf nicht sagen, dass die ganze Sprache sinnvoll ist, man kann auch nicht sagen, die ganze Sprache ist unsinnig, sondern die Sprache zerfällt von Anfang an in einen sinnvollen Teil und unsinnigen Teil. Die europäische Philosophie beginnt mit der Annahme, alles, was gesagt ist, hat einen Sinn. Alles, was gesagt wird, muss nach dem Sinn gefragt werden und ermittelt werden. Auch das, was Wahnsinn gesagt, ja, nicht wahr, wird von Foucault analysiert. Auch alles, was so Mallarmé vor sich fasst, ja, wird von Roland Barthes analysiert. Auch irgendwelche Lauten, ja, die Chlebnikow oder ich weiß nicht, wer vor sich geht, werden im Rahmen der Literatursemiotik analysiert. Alles muss irgendwelchen Sinn haben, unbedingt. Ja. Beginnt man mit dieser Voraussetzung, endet man sehr schnell mit der Feststellung, die ganze Sprache hat keinen Sinn, es bleiben nur Signifikanten und Sinn verschwindet insgesamt. Also wie gesagt, die angelsächsische Philosophie beginnt mit der Annahme, die Sprache besteht aus Sätzen mit Sinn und ohne Sinn. Jetzt die Aufgabe der Philosophie als philosophische Klärung besteht darin, dass man zunächst einmal feststellen muss, welche Sätze haben einen Sinn. Das heißt, welche Verfahrensmethoden Verifizierung dieses Satzes führen können. Das heißt, ob dieser Satz einmal als wahr oder falsch, das ist egal, wahr oder falsch, aber irgendwie ein Wahrheitsgehalt bekommen kann, oder ob dieser Satz kein Wahrheitsgehalt bekommen kann, unter keinen Voraussetzungen, dann ist dieser Satz einfach unsinnig und soll in einer philosophischen Diskussion, wie gesagt, vermieden werden. Wenn wir die ganze Sprache überprüfen auf ihr potenzielles Wahrheitsgehalt oder potenzielle Unsinnigkeit, enden wir mit der vollständigen Klärung der Sprache in ihrer Gesamtheit. Diese Klärung aber, wie gesagt, setzt von Anfang voraus, dass es nicht bei allen Sätzen diese Klärung gelingt. Gelingt diese Klärung bei bestimmten Sätzen nicht, sogar bei den meisten Sätzen nicht, müssen diese Sätze eliminiert werden. Diese Sätze sind Vorurteile, die sind sozusagen sinnlose Sprachfetzen, die sozusagen nicht in einer Diskussion integriert werden können. Es ist diese Sprachkritik des Wiener Kreises, die sehr polemisch betrieben worden war, auch politisch polemisch, in politisch aufgeladener Wiener Atmosphäre um die Jahrhundertwende, auf der einen Seite, und von Russell auf der anderen Seite. Das brillanteste sozusagen Ergebnis dieser Klärung ist sozusagen der Umgang mit dem Sein. Ja? Nämlich der Einsicht, dass Sein ist kein Prädikat, sondern Quantum. Eine Einsicht, die wir noch diskutieren werden und die sozusagen die ganze Problematik der Seinsphilosophie von Heidegger eigentlich löst. Das heißt, indem man analysiert, wie bestimmte Worte, Ausdrücke, Sätze funktionieren und unter welchen spezifischen Bedingungen sie einen Wahrheitsgehalt bekommen, wenn sie einen Wahrheitsgehalt bekommen, können wir diese Klärung erreichen. Das ist zunächst einmal die Aufgabe in der ersten Phase. Und in dieser ersten Phase hat Wittgenstein zu dieser Klärung durch Tractatus Logicus Philosophicus weitgehend beigetragen, indem er einen Sprung gemacht hat. Sie wissen, dass er wahrscheinlich, dass er, das war das sein erster Schrift, der erste und letzte Schrift, die er verfasst hat, als er noch sehr jung war, in der italienischen Gefangenschaft, als er als österreichischer Soldat in die italienische Gefangenschaft geraten ist und dort sozusagen nichts zu tun hatte. Und in dieser Zeit hat er diesen Text geschrieben. Und dieser Text ist ja insofern interessant, dass er ein kontinental angelsächsischer Text ist. Ja. dieser Text ist angelsächsischer insofern, dass er sozusagen Wittgenstein hat studiert, ne, bis dahin, bei Russell, dann ist zurückgekehrt nach Österreich, dann wurde einberufen. Dann die ganze Intention der angelsächsischen Philosophie transportiert, aber in einer Form, die ein kontinentalphilosophischer ist, nämlich statt Schritt nach Schritt zu gehen, ja, so wie die Schule von Russell, dass sie einen Satz nach dem anderen, eine Sprachfigur nach der anderen untersucht haben, hat Wittgenstein sich eher die Frage gestellt, wie eine völlig geklärte Sprache insgesamt aussehen könnte. Das ist das Ziel der Abhandlung. Das heißt, es ist sozusagen eine utopische Beschreibung eines Zustands, der Schritt nach dem Schritt erreicht werden könnte, wenn es funktioniert hätte. Ja, so. So etwas ist ja für eine angelsächsische Philosophie generell nicht denkbar, nach wie vor nicht denkbar. Deswegen sind die Leute ein bisschen skeptisch, ja? Weil das ist für sie voreilig. Ja? Man hat gesagt, naja, beginnen wir zunächst einmal, wissen Sie, das, diese berühmte Wurm-Geschichte, ja? Das, da war ein Spezialist von Wurm, der immer bei einem wissenschaftlichen Konferenzen nur über Wurm gesprochen hat. Und, wurde gefragt, wann er vielleicht über ein anderes Wesen dozieren wird. Und hat gesagt, nee, das wird wahrscheinlich dazu wird nicht kommen, der Wurm ist einfach zu lang. Und das ist eben die Antwort, sozusagen, man muss Schritt nach dem Schritt gehen und man weiß eigentlich nicht, wo man endet, eher muss man voraussetzen, man stirbt, bevor man zu Ende kommt und deswegen soll man über das Ende nicht so sehr nachdenken. Ja? Das ist so englische Attitüde. Man ist sterblich, man unterrichtet ja, man untersucht, irgendwie ist man emeritiert, ja, und dann die junge Generation muss ja immer weitermachen, aber man wird schon sehen, was daraus kommt. Ja? Dieser Sprung zum Endeffekt, ja, zum Endzustand, diese apokalyptisch-utopische Vision dessen, was sich ergeben soll, wenn die ganze Arbeit getan wird, das ist sicherlich etwas nur, was sozusagen ekstatische Gestalt wie Wittgenstein unter diesen Umständen hervorbringen konnte, in diesem sozusagen gefühlte der Ausweglosigkeit in einer Gefangenschaft. Er wusste nicht, was er rauskommt oder überhaupt rauskommt und so weiter. Und er hatte das Gefühl, er muss sozusagen zum Ende denken. Ja? Wie es wird, wie diese Analyse wirklich gemacht wird. Das heißt, es ist interessant, dass dieser Text im Unterschied zu allen anderen Texten seiner Mitstreiter im Linguistik-Term enthält überhaupt keine Analyse. Keine einzelne Analyse. Keine einzelne Satz. Es ist nur Vision dessen, wie alle analysierten Sätze aussehen könnten, unabhängig davon, was sie sind. Eine sehr visionäre, im Grunde absurde Szene. Und deswegen waren alle konsterniert. Sein Lehrer Russell war auf der einen Seite begeistert, weil plötzlich sozusagen so eine Vision entstanden ist aus seiner Lehre. Er hätte sowas nicht gemacht, ja? Aber war irgendwie fasziniert. Aber er hat das als seine Werbung verstanden. Ja? Aus seinen Schriften geht hervor, dass er gesagt hat, ja gut, das ist so ein wunderbares Projekt, jetzt muss man machen lernen. Ja? Aber interessanterweise für Wittgenstein, der ist ein Kontinentaler Denker, das war schon das Ende. An dem Augenblick, an dem er sozusagen diese Endvision bekommen hatte, hat er jede Lust verloren, irgendetwas anderes in diese Richtung zu tun. Und wie Sie wissen, hat sie beschlossen, nach getaner Arbeit, einen Endzustand der Philosophie, das wurde schon da dargelegt, die Philosophie abzuschwören und ein Lehrer zu werden in einer Grundschule. Das heißt sozusagen am Anfang diese Geschichte zurückzuversetzen. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich, aber ich wiederhole das für die, die das vielleicht nicht in Erinnerung haben. Er wurde Lehrer in einem kleinen österreichischen Dorf, war aber so ungeduldig, dass er seine Schüler geschlagen hat, weil sie nicht verstanden konnten, was er meint. Eben. Dann wurde er angeklagt von den Eltern, ihm wurde Lehrbefugnis entzogen, er konnte keine Arbeit finden, in Österreich hat er emigriert nach England und hat versucht, dann nach Russland zu emigrieren, hat kurz Moskau besucht und hat einen Antrag gestellt auf eine Einreise in die Sowjetunion, um in Sibirien, in einem kleinen Ort in Sibirien, auch wiederum Lehrer zu werden in einer Dorfschule. Der damalige russische Botschafter Maisky, der wusste ja, wie es da vorgeht, hat ihn so sanft abgeraten, das zu machen. Er hat sozusagen seinen Antrag da zurückgezogen und irgendwann hat versucht, eine Anstellung zu finden in Schottland, in Irland. Das hat nicht funktioniert und im Endeffekt war er völlig verzweifelt und ohne Job und ohne Geld. Und dann hat ihn aufgegeben sozusagen und Russell hat einen Professor in Chemisch gemacht, ja. Und er war sehr enttäuscht. Ja, und dann hat er nicht mehr geschrieben, ja, wie Sie wissen. Er hat nur über seine Niederlage sozusagen erzählt und aus dieser Geschichte ist einer der brillantesten Kapitel der Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts geworden. Aus diesem sozusagen das Scheitern seines Versuchs, Dorflehrer zu werden. Und er musste sich wirklich überwinden, ja, um wieder bei Russell sozusagen Zuflucht zu finden. Und sozusagen als gescheiterter Bittsteller zu agieren. Er konnte das ihm nicht verzeihen. Er hatte eigentlich, nachdem Russell ihn angestellt hat und für alles für ihn getan hat, mit ihm nicht mehr gesprochen und gebrochen. Russell war eigentlich. Aber als alter englischer Aristokrat ist Lord, ja, war das sozusagen ganz, ganz natürlich genommen, dass das war so eine psychologische Dynamik. Wie auch immer, hat er auch verschiedene homosexuelle Beziehungen geknüpft. Und zwar die prominenteste von allen war mit dem Bruder von Bakhtin, ja, nicht wahr? Der zu dieser Zeit auch Sprachphilosophie unterrichtet hat, als Professor in England. Und hat eine wiederum Erleuchtung bekommen, nämlich er hatte seinen Freund auch, der war ein berühmter Ökonom, Srapa, der war italienischer. So, er war mit Keynes befreundet, war so ein Lieblingsschüler von Keynes und wusste nicht von der Philosophie und linguistische Philosophie. Und es gibt diese berühmte Witz, ja, der Anekdote, aber alle sagen, das ist so der Fall. Sie sind in den 30er Jahren irgendwo im Zug gefahren und der Srapa hat gesagt: Na gut, alle sagen, du bist so ein toller Philosoph, linguistische Philosophie und so. Und was machst du eigentlich? Ja? Jetzt haben wir freie Zeit im Zug. Ja? Ich interessiere mich zwar nicht dafür, aber er hat das alles immer erklärt, Semantik und so, Referenz und so. Er sagt, ja, das klingt alles interessant, aber wenig plausibel. Er sagt, warum? Und dann hat er so berühmte Gäste italienische gezeigt und hat gesagt, ja, das ist so ein sprachlicher Ausdruck, aber wie erklärst du mittels deiner Philosophie? Und angeblich, das war so eine Erleuchtung für Wittgenstein, dass sozusagen die Sprache als Gestik ja, nicht wahr, umgedeutet hat, als Geste in einer bestimmten Zusammenhang. Aber der Punkt ist eben, sicherlich strukturell gesehen, wiederum die Frage nach der Metasprache. Das heißt, er beginnt sich mehr und mehr die Frage zu stellen danach, wie man diese über, in welche Sprache man diese Überprüfungs- oder Verifizierungsverfahren kodifizieren soll. Das heißt, wenn auf der einen Seite wir die Sprache haben, auf der anderen Seite sozusagen das System der Tatbestände, mit denen wir diese Sprache verbinden, in welche Sprache und mit welchen Mitteln, wie formulieren wir dieses berühmte Verifizierungsverfahren. Das war so problematische Stelle in der ganzen Geschichte. Und Wittgenstein kommt zum Schluss, zur berühmten Schlussfolgerung, dass wir dafür keine Sprachmittel zur Verfügung haben. Und dass wir nicht imstande sind, mit den Mitteln des Verifizierungsverfahrens zwischen unsinnigen und sinnvollen Sätzen zu unterscheiden. Das Ziel dieser Unterscheidung, hat aber Wittgenstein nicht aufgegeben. Das ist etwas, was von vielen Kommentatoren übersehen wird. Deswegen auch der Sinn seiner späteren Schrift. Er hat darauf immer noch bestanden, dass es sinnvolle und sinnlose Sätze gibt. Wir haben aber kein theoretisches Verifizierungsverfahren, wie wir eine von anderen unterscheiden können. Und dann plötzlich geht er in eine merkwürdige Richtung oder mit einer merkwürdigen Wende, wo er sagt, diese Unterscheidung, interessanterweise ist es so, ich würde sagen, es ist eine neokantianische Wende. Er sagt, diese Unterscheidung ist keine theoretische, sondern ethische Unterscheidung. Das heißt, unsere Sprache ist eine Gestik, ist eine Form des Verhaltens, des gestischen Verhaltens, innerhalb einer bestimmten Lebenssituation und innerhalb einer bestimmten Lebensform. Ja, es ist sozusagen ein Behavior, ja, Behaviorismus, ja, eine gestische Behavior, eine Form der Gestik, eine Form des allgemeinen Benehmens im Rahmen einer bestimmten Lebensform, in der wir als Körper existieren. Diese Lebensform muss auf der ethischen Grundlage so gestaltet werden, dass wir es vermeiden, unsinnige Sätze auszusprechen und nur sinnvolle Sätze benutzen. Das heißt, die Aufgabe, innerhalb der Grenzen des Sinnvollen aufzuhalten, ist eine letztendlich ethische Forderung und nicht eine letztendlich theoretische Forderung. Vorformulierung kann man im Grunde schon im Traktatus finden. Da gibt es schon Aussagen, die in diese Richtung hindeuten. Nun, sie wurden von ihm selbst und von der anderen Kommentator weitgehend übersehen. Mit der Zeit aber präzisierte seine Position. Für ihn sozusagen wird, wie für Kant, eine philosophische Lebensform nicht durch die theoretische Absicherung, sondern durch die regulative ethische Idee determiniert. Nun, diese regulative ethische Idee wird etwa anders formuliert, obwohl nicht so anders ist zum Einstein, im Vergleich mit dem Konzernischen. Muss man auch nicht vergessen, dass der Carnap-Kreis und der Wiener Kreis war auch sehr vom Neokonzernismus geprägt aus dem Wittgenstein ursprünglich kommt, im Unterschied zu angelsächsischer Philosophie, klassischer angelsächsischer Philosophie, die eher empirisch-sensualistisch geprägt ist. Man würde also sagen, dass der wittgensteinianische Einfluss auf die angelsächsische Philosophie ergibt sich daraus, dass er sozusagen ein gewisses konzernisches ethisches Element eingeführt hat, die dann eine rasante Entwicklung bekommen hat, vor allem in den Vereinigten Staaten, viel mehr als in England selbst. Gut, damit bin ich fertig. Wir beginnen mit, wir sprechen noch darüber, über die diskutieren nach der Unterbrechung, und wir beginnen dann die Texte von Wittgenstein zu lesen und einige andere Texte, aber schon wir beginnen mit den Texten von Wittgenstein, wird auch das Logik Philosophicus, und denken Sie darüber nach, wer Referate machen will, da sollte ein Abschnitt einfach nehmen, wir werden da diskutieren können aus diesem oder anderen Text.